So herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass ihr euch Zeit genommen habt, auch herzukommen. Wir wollen das heute auch tun, die Schrift öffnen und uns weiter mit diesem Buch Hagel beschäftigen. Und wenn wir uns mit dem Buch Hagel beschäftigen, dann beschäftigen wir uns nicht geringer als mit Gott selbst. Und das ist ein ganz großes Anliegen von mir, damit jedes Buch der Bibel und somit auch dieses Buch tief wird und reich wird für uns, fragen wir, was können wir oder wie stellt sich Gott uns vor? Das Buch Hagel beginnt eben mit der Offenbarung, dass Gott, der Herr, spricht, Jahwe spricht. So beginnt das Buch. Und da, wo Jahwe spricht, das heißt, wo Gott, Jahwe, spricht, offenbart er sich. Und das habe ich versucht, letztes Mal euch ein bisschen da hineinzunehmen, in diesen Namen Jahwe. Jahwe bedeutet, ich bin. Und ich bin ist eben dieses Programm. Gott stellt sich vor. Der Mensch weiß eben nicht, wer Gott ist. Er kann sich kein eigenes Gottesbild machen. Er kann nicht sagen, Gott ist bestimmt so oder so. Ich denke, Gott ist so. Sondern der Mensch ist darauf angewiesen, dass Gott sich offenbart. Und der Fokus des Alten Testaments vor allem liegt eben darin, dass Gott sagt, so bin ich. Ich offenbare mich, ich bin. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich denke, in zwei Richtungen oder in zwei Aspekte als Wiederholung für die, die dabei waren, zur Erinnerung, für die, die letztes Mal nicht dabei waren, kurz zur Erinnerung. Zwei Aspekte werden sehr groß und sehr wichtig betont im Alten Testament. Jahwe offenbart sich, sagt, ich bin. Und das Erste, was er sagt, ich bin der Schöpfer. Er ist der Schöpfer, hat die ganze Welt geschaffen. Und er ist der einzige Schöpfer. Es gibt keinen Gott neben ihm, keinen, der etwas machen kann. Und somit unternimmt Gott ganz viel, um die ganze Schöpfung oder der ganze Schöpfung aufzuzeigen, ich bin der Schöpfer, ihr seid nicht Gott, ihr seid nicht der Schöpfer. So die Entgöttung der ganzen Schöpfung ist ein wesentlicher Bestandteil des Alten Testaments. Da wird deutlich, der Mensch ist kein Schöpfer, auch die Tiere sind keine Schöpfer, die Sonne, Mond und Sterne sind keine Schöpfer, sind keine Gottheiten, sind keine Götter, Gott ist der einzige wahre Gott. Viel, was wir im Alten Testament finden, hat diesen Anlass, dass wir das lernen, dass der Mensch das lernt und begreift. Gott ist der einzige wahre Schöpfer. Jahwe, ich bin, Punkt, wer? Der Schöpfer. Und eben daraus resultiert, dass er nicht nur der Schöpfer ist, dass er auch eben der Erlöser ist. Weil er der Schöpfer ist, kann auch als einziger er Leben machen, aber auch Leben begrenzen. Er ist der Erlöser. Der ist der Einzige, der vermag, die ganze Schöpfung zu erlösen. Und das ist Programm. Ich bin dein Erlöser. Ich bin nicht nur dein Schöpfer, ich bin eben auch dein Erlöser. Und das ist wiederum ein weiterer Großteil des Alten Testaments in verschiedenen Aspekten, in verschiedenen Begebenheiten, verschiedenen Begriffen, verschiedenen Geschichten stellt sich Gott vor und sagt, ich allein kann retten. Warum hoffst du auf etwas anderes? Warum gehst du irgendwo anders hin? Warum stützt du dich auf etwas, was dich niemals retten mag? Ich vermag allein dich zu retten. Das ist Jahwe. Und dann, um das zu begreifen, warum das wir wissen sollen, dass er der Schöpfer und der Erlöser ist, zeigt uns das Alte Testament der Fall der Schöpfung. Die Schöpfung ist gefallen, hat gegen Gott rebelliert, hat sich selbst zum Gott erklärt, ist unter der Sünde, ist unter der Sterblichkeit, ist unter der Verlorenheit und darum muss sie erlöst werden. Das müssen wir lernen. Und dazu dient das Alte Testament und zeigt uns, welche Konsequenzen die Rebellion gegen Gott hat. Nicht wenige sagen, dass das Alte Testament sehr brutal ist und dass da ein Gottes Gericht uns begegnet und ganze Völker werden ausradiert. Gott gibt Befehl, dass Nationen ausradiert werden. Und dann nicht wenige fragen sich, wie kann das sein? Das ist sehr brutal. Was ist das für ein Gott? Es ist ein heiliger Gott. Es ist ein gerechter Gott. Es ist ein zorniger Gott. Der die richtet, die sich gegen ihn erheben. Der die richtet, die ihn verleugnen, denn er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Und wendet sich gegen die gegen ihn gesündigt haben und die Generation. Das lesen wir in 2. Mose Kapitel 5, Kapitel 6. Aber er gewährt Gnade, die ihn anbeten, die ihn verherrlichen, die sich unter ihm stellen, denen gewährt er Gnade von Generation zu Generation. So, dieser Gott ist ein Schöpfergott. Und die Perspektive, und die ist eigentlich, liebe Freunde, es ist nicht die Frage, oder es ist nicht so, dass man sagt, oh, wie kann das sein, was für ein grausamer Gott, was für ein brutaler Gott, sondern die Frage ist eigentlich, die sich stellt, warum leben überhaupt noch Menschen? Das ist die Perspektive. Warum gibt es überhaupt noch eine Schöpfung? Warum hat Gott sie nicht schon längst vernichtet? Warum hat Gott schon längst den Vorhang nicht zugemacht und sagt, das macht keinen Sinn mehr mit denen? Das ist ein sehr halsstarriges Volk. Gell? Wie oft. Aber da wird eigentlich die ganze große Botschaft deutlich. Auf diesem Hintergrund, auf dem Hintergrund der Gottlosigkeit, auf dem Hintergrund des Götzendienstes, auf dem Hintergrund des Todes und der Verdammnis, malt Gott eine herrliche Botschaft, nämlich er ist ein gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Und das wird erst deutlich, wenn man diesen Hintergrund hat. So wie ein weißer Punkt erst dann strahlt, wenn man ihn auf einen schwarzen Fleck macht. Dann ist es einfach ein sehr heller weißer Punkt. Und diese Gnade Gottes erstrahlt auf den Hintergrund der Rebellion, der Verlorenheit der ganzen Schöpfung. Dieses Wesen Jahwes. Jahwe ist sein Name. So will er angebetet werden, so will er angerufen werden. So, das war ein bisschen, was wir letztes Mal miteinander angeschaut haben. Und ich habe Haggai aufgeschlagen. Ich habe der Lilly heute schon gesagt, wir werden heute wieder viele Bibelstellen blättern. Wer einen Fingerhut dabei hat, glückselig ist er, dann muss ich nicht immer so machen. Ja? Aber wir sind flink. Das ist gut, weil dann lernen wir nicht nur den Inhalt, wir lernen auch Bibelstellen aufschlagen und uns zurechtfinden. Gerade bei den Propheten und bei den kleinen Propheten, das ist ja nicht so einfach. Bis man sie findet, sind ja nicht viele und dann wo sind sie genau? Und je öfter man danach schlägt, umso fitter und umso schneller werden wir dann in unserer Bibel. Das ist gut so. So, das ist eine gute Gelegenheit. Wir sind im Haggai und Kapitel 1, Vers 2. So, für die ein, zwei Mal nicht kommen konnten, hat noch nicht viel verpasst. Wir sind Vers 2, Zeile 1. So spricht der Herr der Herrscharen. Da sind wir ein bisschen hängen geblieben. Und er spricht der Herr der Herrscharen. Er spricht Jahwe der Herrscharen. Jahwe, Herr Zebaoth, eben in unseren geliebten Luther-Übersetzungen. Der Herr Zebaoth. Wer ist dieser Herr? Und wir wollen schauen, wer das ist. Warum spricht der Prophet ausgerechnet hier an dieser Stelle und nennt ihn Herr der Herrscharen, Herr Zebaoth? Ihr seid bestimmt mit mir, wenn ich sage, dass kein Wort unnötig in der Schrift steht. Dass alles, was Gott geschrieben hat, einen Sinn macht. Und darum, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, Willi, das ist alles viel zu langsam, was du machst. Könnte ich mir echt vorstellen. Oder du wiederholst dich zu oft, kann ich mir auch vorstellen. Wegen Wiederholung kann ich nichts, das ist so wie mit der Zeit. Zum anderen, aber so langsam, wir haben hier nicht weniger als das Wort Gottes. Wir haben nicht weniger als die Offenbarung Gottes. Hier teilt sich Gott mit und sagt, wer er ist. Können wir einfach so drüber fliegen, so drüber rasen? Und gerade wenn wir bei den Namen Gottes lesen, sollten wir dann schnell weiterlesen, das, was uns betrifft, was uns vielleicht ganz praktisch hilft? Wie viel mehr sollten wir gerade da kurz stehen bleiben und Zeit nehmen und sagen, wenn hier Herr auftaucht? So, was bedeutet Herr der Herren? Herr der Herrscharen? Was bedeutet das? Oft gelesen, Herr Zebaoth. Ich will nicht verurteilen klingeln, aber wer von uns hat sich dann Gedanken gemacht, was bedeutet das? Was bedeutet Herr Zebaoth? Ja, das ist halt Gott. Gut, lesen wir weiter. Nein, wir wollen ja Gott kennenlernen in erster Linie, oder? Und das Herrliche ist, die Bibel legt sich mit sich selbst aus. Die Bibel gibt uns viel Informationen darüber und sagt uns, was bedeutet das Wort Herrscharen oder was bedeutet Jahwe der Herrscharen? Dieser eine Gott, ich bin der Herr der Herrscharen. Ich möchte da anknüpfen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. In Hosea, Kapitel 12, Vers 6. Und das ist so die erste Aufschlagaufgabe. Hosea 12, Vers 6, ein kleiner Prophet. So hinter Daniel. Wenn wir bei Daniel sind, die großen Propheten, Anführungsstrichen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Und dann kommt der berühmte Daniel und danach kommen schon die kleinen Hesekiel, kommt, beziehungsweise Joel zuerst. Nee, Joel kommt danach. Genau. Daniel, was kommt nach Daniel? Hosea, gell? Ja. Die Kinder lernen das gerade in der Schule, schön diese Lieder auswendig. Okay, also Hosea 12, Vers 6. Da heißt es, und der Herr und der Jahwe, der Gott der Herrscharen, und dann wird uns gesagt, Jahwe ist sein Name. Da will ich jetzt anknüpfen und sagen, dieser Jahwe ist der Herr der Herrscharen. Der Herr der Herrscharen, der ist Jahwe. Was Jahwe bedeutet, hoffe ich, dass ein bisschen wir dann jetzt einen Hintergrund haben. Ja? Gott stellt sich vor, ich bin, wer er ist. Er ist der Schöpfer, er ist der Erlöser. Was bedeutet also Herr der Herrscharen? Und das machen wir genau das Gleiche wie mit dem Begriff Jahwe. Wir gehen durch einige Bibelstellen, wir gehen durch einige Propheten, wir sammeln Informationen aus der Schrift. Wo taucht dieser Begriff auf? Wo taucht diese Bezeichnung Gottes auf? Und dann schauen wir uns, mit was wird sie in Verbindung gebracht? Wie wird dieser Name erklärt? Und ich hoffe so sehr, dass bei euch das auslöst, was bei mir auslöst. Dann entdecke ich, okay, Jahwe oder Herr der Herrscher bedeutet das, dann bedeutet das, dann bedeutet das. Und dann wird auf einmal Gott groß und gewaltig und herrlich. Und ich merke, oh, Gott ist so groß. Weil hier beginnt, dass Gott mir sein Gottesbild macht. Ich lerne ihn so kennen. Und je besser ich ihn kennenlerne, umso mehr werde ich ihm vertrauen, an ihn glauben, zu ihm fliehen, von ihm alles erhoffen, weil ich weiß, wer er ist. Weil ich weiß, ich kann ihm vertrauen, weil ich weiß, er ist mächtig, er ist groß und das möchten wir kurz kennenlernen. Okay, jetzt, ich gehe mit euch durch und wir schauen uns an, was bedeutet Herrscharen? Wer sind die Herrscharen? Über was ist der Herr der Herrscharen? Welche Herrscharen regiert er oder ist er Herr über welche Herrscharen? Zuerst mal gehen wir in 2. Mose 6, 26. Und schauen, welche Herrscharen gibt es überhaupt so und über wen ist er Herr? 2. Mose 6, 26, da waren wir letztes Mal auch schon, gell? Da sind wir Jahwe begegnet. Jahwe, der sich Mose vorstellt und sagt, ich bin der Ich Bin, ich bin Jahwe, Mose. So, Mose kannte ihn nicht, das Volk Israel kannte ihn nicht, der Pharao kannte ihn nicht, die Ägypter kannten ihn nicht, die Welt kannte ihn nicht. Und so stellt sich Gott vor, wer er ist und gibt eine Visitenkarte ab und tut einige Zeichen und Wunder an den Gottheiten und zeigt, wer er ist. Und dann heißt folgendes, Kapitel 6, Vers 26. Dieser Aaron und dieser Mose sind es, zu denen der Herr gesprochen hat, führt die Söhne Israel aus dem Land Ägypten hinaus, nach ihren Herrscharen steht da. Führt die Söhne Israel heraus, nach ihren Herrscharen. Wir lesen 2. Mose 7, 4. In meine Bibel muss ich gar nicht blättern. 4, Vers 4 heißt, und der Pharao wird nicht auf euch hören, dann werde ich meine Hand an Ägypten legen und meine Herrscharen, mein Volk, die Söhne Israel, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten hinausführen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr, nämlich Jahwe bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Söhne Israel aus ihrer Mitte herausführe. So, Herr der Herrscharen, über welche Herrscharen ist er Herr? Über Israel. Steht es bei euch auch Herrscharen in eurer Bibel? Okay, ihr seht das. Scharen bei euch, gell? Oh, und schon merkt ihr, oh, so eine Elberfelder ist gar nicht schlecht. Ja? Er ist der Herr der Heerscharen. Und dann wird uns gesagt, welche Heerscharen? Das ist das Volk Israel. Ich würde sagen, ein Heerschare oder Heerscharen, über die Gott herrscht als König, ist sein Volk. Über wen ist der Herr? Über sein Volk. Er führt es nach Ägypten, er holt es wieder raus. Kann die Ägypter wehren? Kann der Pharao sagen, nee, ich lasse dir nicht ziehen, das ist mein Volk. Wer ist der Herr? Der Herr der Herrscher. Wenn wir wissen, dass zu dieser Zeit der Pharao der amerikanische Präsident war, ich sage mal von der Stellung, von der Macht, vom Einfluss, der Herrscher, der Größte unter den Königen, das war der Weltbeherrscher. Und wenn er gesagt hat, ihr bleibt da, Wer könnte ihm wehren? Welche militärische Macht könnte aufstehen und den Ägypter ins Gesicht sagen, nix da, die holen wir raus. Keine UNO. Nichts. Es sei denn, der Herr der Heerscharen spricht. Jahwe sagt, lass mein Volk ziehen. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr der Heerscharen. Und wer ist das? Es ist sein Volk Israel. 2. Mose 12. Ich gebe euch 1, 2, 3 Bibelstellen und ich gebe bewusst 2, 3. Auf 2 oder 3 Zeugen soll jede Sache belegt werden. So gebe ich euch 2 oder 3 Bibelstellen, damit ihr auch seht, das sind wirkliche Zeugen. Und es ist nicht nur eine Bibelstelle, die das jetzt sagt, sondern es sind wirklich mehrere. Und wenn es mehrere darüber sprechen, dann können wir sagen, da können wir sogar eine Lehre drauf aufbauen. Bei einer wird es etwas schwierig. Kapitel 2, Vers 12. 2. Mose 12. So, 2. Mose 12, Vers 17. Ja. Da heißt es, da sollen sie das Passafest feiern, die Anweisung, wie das Fest gefeiert wird. Und dann sollen sie auch denken an was da geschehen ist. Eine Versammlung feiern, Vers 17 heißt, so haltet denn das Fest der ungesäuerten Brote, denn an eben diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten als ewige Ordnung für all eure Generationen. Ich habe eure Heerscharen, ich habe sie aus Ägypten herausgeführt. So, das Erste, wenn wir lesen, es ist Jahwe, der Herr der Heerscharen, dann halten wir das Erste fest, über wen regiert er, über wen ist er der Herr der Heerscharen? Er ist über Israel, über sein Volk regiert er. Warum das so wichtig ist, werde ich dann am Ende zeigen und euch auch zu Haggai wieder zurückführen. Das wird uns helfen, den Hintergrund und zu verstehen, warum Haggai da diesen Namen gebraucht, beziehungsweise warum Gott ausgerechnet da sich so ihnen offenbart. Denn mit diesem Namen dahinter steht das Programm, es steht Offenbarung Gottes. Er sagt, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin der Herr der Herrscharen. Also, ... Das heißt, ihr ganzer Hintergrund, ihre Situation bedarf, dass sie diesen Blick bekommen. Bedarf, dass sie diese Schau bekommen. Wer ist der Herr? Weil das Große mit großen Buchstaben, das ist Jahwe. Genau. Gucke ich nochmal nach, bringe ich nächstes Mal mit. Bevor ich was Falsches sage, aber Herr als Gott, Jahwe, der Herrscharen. Und das erste Herr, und das gucke ich nach, bevor ich was Falsches sage. Großbuchstaben beschreibt diesen, das ist die Umschreibung Jahwe. Genau. Und Herr beschreibt Gott. Aber ich schaue das nochmal nach. Das ist der Herr der Herrscharen. Und dann wird das Herr groß geschrieben. Und meinst du das? Nein? Wo siehst du? Wo bist du? Sag mal die Stelle. 12,6. Da heißt es, genau, denn an diesem Tag habe ich eure Herrscharen aus dem Land Ägypten rausgeführt. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Heerscharen ist nicht Herrscharen. Heer ist ein Heer. Das ist eine Armee, das ist eine Abteilung. Nee, es ist der, jetzt pass auf, gehen wir mal in nochmal Hosea 6. Hosea 12, Vers 6. Da wird's deutlich nochmal. Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus möchtest. Hosea 12, Vers 6. Also, da steht, und der Herr, und das ist mit Großbuchstaben, richtig? Ist das bei dir so? Okay. Und dann, und der Herr, und dann heißt es, was bedeutet, der Gott der Heerscharen. Vielleicht spreche ich das falsch aus, oder Heerscharen, nicht der Herrscharen. Der Gott der Heerscharen. Jahwe ist sein Name. Der Herr, Großbuchstaben, er ist der Gott dieser Heerscharen. Der Armee, der Völkerschaften, der Abteilungen. Und ich versuche jetzt gerade mit euch zu arbeiten, was sind diese Heerscharen? Diese Heerscharen ist nicht Gott. Diese Heerscharen ist etwas, über was er regiert. Das sind die Heerscharen. Er ist Gott, Jahwe, über diese Heerscharen. Und es gibt Heerscharen, verschiedene Heerscharen, über die er regiert. Und eine Heerschar ist sein Volk. Das ist Israel. Und ich sage jetzt schon an dieser Stelle, nachdem wir lang unterwegs waren, es ist das wahre Israel. Es ist sein Israel. Sein Israel, das er bewahrt durch die Generationen hindurch. Sein Israel, das er nicht verliert. Sein Israel, das er sieghaft ans Ende bringt. Ja? Er ist der Herr der Heerscharen. Okay, also. Dann, das wiederholt sich in 2. Mose 12, 17, 41, 51. Überall kommt diese Formulierung, ich habe euch und eure Heerscharen aus dem Ägyptenland herausgeführt. Und da wiederholt Gott immer wieder, und wenn er von seinem Volk spricht, dann spricht er von den Heerscharen. Bei deiner Übersetzung heißt es nur Scharen. Ja? Eigentlich ist das die Bedeutung, nur verlieren wir etwas an Zusammenhang, wenn wir dieses Heerscharen nicht haben. Genau, es ist das gleiche Wort. Ja, genau, es ist das gleiche Wort. Okay, also das halten wir fest. Jetzt schlagen mit mir Jeremia auf 27. Jeremia 27. Das ist jetzt wirklich Bibelstunde. Wir blättern, wir forschen, wir fragen. Jeremia 27, Vers 4. Ich lese vielleicht ab Vers 1 schon mal. Jeremia 27, ab Vers 1, möchte ich lesen. Im Anfang der Regierung Zedekias, oder ich warte, ich höre noch ein bisschen blättern. Ist fair. Okay, Jeremia 27, ab Vers 1. Im Anfang der Regierung Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, geschah vom Herrn, von Jahwe, dieses Wort zu Jeremia. So sprach der Herr zu mir: Mach dir Stricke und Jochstangen und lege sie auf deinen Hals, und sende sie an den König von Edom und den König von Moab und den König der Söhne Ammon, an den König von Tyrus und an den König von Sidon, durch die Boten, die du zu Zedekia, dem König von Juda, nach Jerusalem gekommen sind. Und befehl ihnen zu ihren Herren zu sagen, und da steht das Herren klein, ja, das ist nicht mal zu den Herren, und dann so spricht der Herr der Heerscharen, jetzt taucht dieser Name wieder auf, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. So, wessen Heerscharen ist er? Israels, es ist der Gott Israels, aber es geht noch weiter. Der Gott Israel, so sollt ihr eurem Herrn sagen, ich habe die Erde gemacht, die Menschen und das Vieh auf der Fläche der Erde sind, durch meine große Kraft, durch meinen ausgestreckten Arm, und ich gebe sie, wem ich will. Jetzt erklärt sich der Name, wer ist der Herr der Heerscharen? Er ist der Herr Israels. Über die Herrscharen Israels. Und über wen regiert er? Wer ist dieser? Er ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht. Er hat die Erde gemacht, er hat den Menschen gemacht, er hat das Vieh gemacht, die Fläche der Erde gemacht. Und was macht er mit diesen ganzen Dingen? Er macht, was er will. Er ist der souveräne Herrscher. Warum ist das so wichtig? Er ist der Schöpfer. Er hat die Macht über alle Herrscharen, über die ganze Schöpfung, die er gemacht hat. Wir werden das auch nochmal gleich differenzieren. Aber nur nebenbei, was widerfährt dem Volk als sie den Tempel nicht aufbauen. Wer kann sich da noch erinnern? Ich denke, ihr habt schon ein paar Mal Haggai gelesen. Was will er da eigentlich? Haggai 1, an was erinnert Gott sie, als er sagt, ihr denkt, es ist noch nicht Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Und jetzt überlegt mal, wie geht's euch eigentlich? Und was beschreibt Gott da? Mangel, aber nicht an was? Keine Nahrungsmittel. Warum? Dürre, kein Regen, Getreidebrand, alles diese Dinge. Und wer macht das? Schaut, schlechte Zeit. Schlechter Jahrgang. Wer steht dahinter? Gott, der Herr der Heerscharen. Es ist der Schöpfergott. Wer gibt Segen? Wer gibt Ernte? Wer gibt Nahrung? Wer macht Regen? Ja, das ist halt so, wie das halt funktioniert. Heiße Luft, dann steigt Dampf und dann Wolken und dann entlädt sich und so weiter. Wer macht das? Gott. Also, nur nebenbei, auf wen soll man mehr hören? Wen sollte man mehr fürchten? Die Leute, die einem im Nacken stehen und sagen, baut nicht den Tempel? Der König, der es verbietet und sagt, baut nicht den Tempel? Oder die Menschen? Oder das ist wichtig, dass wir begreifen, wie Gott sich da vorstellt. Ich habe die ganze Erde gemacht. Ich bin der Herr der Herrscharen. Das heißt, ich bin der Herr über das Volk Israel. Ich bin der Herr und über die Schöpfung. Das bedeutet Herr der Herrscharen. Das wird deutlich noch mehr und noch nebenbei. Und ich bin der Herr, Vers 6. Und nun, ich habe alle diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben. Und auch die Tiere des Feldes habe ich ihm gegeben, dass sie ihm dienen. Wer hat dem König Nebukadnezar die Macht gegeben? Gott. Und wie ist sein Name? Der Herr? Der Herrscharen. Über welche Herrscharen ist auch Gott und regiert auch? Über Israel, über die Schöpfung und? Kommt er sofort, mein Freund? Über alle Völker, Könige. Wem gehört die Erde? Ja, sollte man Könige fürchten oder Gott fürchten? So, wer ist der Herr der Herrscharen? So, er beschreibt es, er ist auch der Herr über die Könige der Erde. Das finden wir unter anderem Jesaja 37. Geht man mit Jesaja 37. Wir blättern ein bisschen zurück. Jesaja 37. Wer keine Bibel dabei hat und dem jetzt einfach langweilig ist, weil wir immer zwischendurch blättern, dem sei empfohlen, einfach nächstes Mal eine mitzubringen. Dann geht die Zeit schneller vorbei, zwischen Bibel aufschlagen. Und nebenbei darf ich euch einen persönlichen Rat geben. Das klingt jetzt zwar, oh Mann, doch, das sage ich jetzt trotzdem. Ah ja, kassiere ich vielleicht Ärger wieder. Nehmt immer Bibel mit. Ja, dafür kriege ich keinen Ärger. Aber nehmt immer Bibel mit. Egal, wohin geht, nehmt immer Bibel mit. Auch zu Gottesdiensten nehmt Bibel mit. Und es könnte sein, dass eine Predigt nicht so spannend ist. Ja, es könnte sein. Und dann könnt ihr stille Zeit machen, könnt Bibel lesen, ja, könnt ihr forschen. Ja, aber das Gute ist, ihr könnt prüfen, mitlesen. So, es empfiehlt sich immer, eine Bibel zu nehmen. Um das Wort Gottes mitstudieren, mitzufolgen, und sagen, oh, passt das, was er sagt, wiederzufinden, gestärkt zu werden. Und das könnte sein, vielleicht einmal im Jahr, dann merkst du, vielleicht bist du, keine Ahnung, ja, ihr versteht, was ich meine. Und dann sieht es auch nur voll fromm aus. Aber nur schön mit der Bibel, schön die Bibel liest. Okay, ich hoffe, ihr versteht diesen Humor. Okay, also, wo sind wir? Jesaja 37. Jesaja 37, Vers 16. 37, 16, da heißt es, ab Vers 15 vielleicht, und Hiskia betet zum Herrn, Herr der Herrscharen, Gott Israels wiederum, und jetzt, der du über den Cherubim thronst, du bist es, der Gott ist, du allein für alle Königreiche der Erde, du hast den Himmel und die Erde gemacht. Da finden wir in einem Vers wiederum ganz einen guten Hinweis, über welche Herrscher er regiert. Über welche Herrscher regiert er? Über Israel. Das ist zuerst sein Volk. Aber nicht nur sein Volk, sondern er regiert über Cherubimen. Was bedeutet das? Wer sind die? Engel. Es gibt also auch eine Engelherrscharen. Und über die regiert Gott auch. Die gucken wir uns gleich an. Aber er regiert auch allein über alle Königreiche. Und auch wenn es so aussehen mag, als ob Nebukadnezar gerade an der Macht ist, oder dann die Perser an der Macht sind, oder der Alexander der Große ist halt dann durchmarschiert, war ein brillanter Feldstratege. Oder dann die Römer waren halt absolut geniale Bauer, keine Ahnung, was sie ausgemacht haben in ihrer Kriegsmaschinerie und ihrer Disziplin, keine Ahnung. Und man könnte alles sagen, wow, was sind das für große Völker. Aber wer gibt ihnen Macht auf Zeit, Stunde? Der Herr der Herrscharen. Ich werde es wiederholen, bis wenn wir Herr der Herrscharen bei uns sofort klingelt, alles klar, wir wissen, wer er ist. Und wenn wir in einer Situation sind, wo uns auch vor unseren Augen die Mächte und Gewalten groß erscheinen, wohin müssen wir schauen? An was müssen wir uns erinnern? Wer der Herr der Herrscharen ist. Wer regiert eigentlich? Und dann werden wir stark. Und nicht, weil wir stark sind, weil wir wissen, wer er ist. Darum ist es so wichtig. Er ist der, der im Regiment ist. Er sitzt nämlich auf seinem Thron. Es ist der Herr der Herrscher. Jeremia 28, Vers 2. Jeremia 28, Vers 2. Da sagt der Prophet, ich hoffe nur nebenbei, Freunde, wenn ihr dann die Propheten lest, ich glaube, ihr werdet, nehmt einen blauen Stift, ich habe einen blauen genommen für Herrscharen und geht mal durch die Propheten und unterstreicht mal Herr der Herrscharen. Und ihr werdet merken, wie oft das auf einmal da aufkommt. Allein Jesaja, das ist so oft. Ja? Auf einmal taucht dieser Name permanent auf, wenn man seinen Blick ein bisschen darauf schärft. Vers 2 heißt das, so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, ich zerbreche das Joch des Königs von Babel. Nach 2 Jahren bringe ich alle Geräte des Hauses des Herrn an diesen Ort zurück, die Nebukadnezar, der König von Babel, von diesem Ort weggenommen, nach dem Babel gebracht hat. Und dann erzählt er, ich mache es, dass der König, ich zerbreche die Herrschaft Babels, ich zerbreche die Herrschaft Nebukadnezars. Er setzt ein, er setzt ab. Er regiert über diese Könige, er regiert über Nebukadnezar. Und wenn Nebukadnezar sich erhebt, wer macht ihn klein? Gott, und macht ihm ein Tier gleich, das eine Weile Gras fressen muss. Und dann merken wir, oh Backe, wie hochmütig war ich. Wer bin ich im Vergleich zum Herr der Herrscharen, zum Schöpfergott? Oh, muss auf den Boden kommen. Also Gott ist der Herr der Herrscharen und die Herrscharen ist Israel. Ich möchte das wirklich so bewusst sagen. Es sind die Herrscharen des Volkes Gottes, das sind seine Kinder. Herrscharen aus allen Völkern, aus allen Nationen. Große Herrscharen. Er ist aber auch der Herr der Herrscharen der Schöpfung. Bitte nochmal. Aber was betet er? Sagt Gott der Israels, ich zerbreche den Joch des Königs. Das ist, worum es mir geht. Er wird bezeichnet als der Herrscharin und er sagt, da sind falsche Propheten, die sagen, oh, das wird alles, die reden Lug und Trug und er warnt auch davor. Aber er sagt, offenbart, ich mache es, dass ich mit Nebukadnezar verfahre, wie ich will. Oder? Ja, so verstehe ich das. In Vers. Jetzt. Ich danke dir. Ah, okay. Jetzt, dieser Prophet sagt, es wird kein Joch auf euch sein. Er wird zerbrechen. Genau, jetzt, sehr gut, sehr gut. Ab Vers 12 sagt, dann, wenn ich jetzt richtig verstehe, ab Vers 12 sagt der Herr dann, okay? Und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia, nachdem der Prophet Hanania das Joch vom Hals der Propheten Jeremia zerbrochen hatte. Geh und sage, Hanania, so spricht der Herr, ein hölzernes Joch hast du zerbrochen, aber an seiner Stelle hast du ein eisernes Joch gemacht. Ja, genau. Denn so spricht der Herr der Herrscherin, der Gott Israel. Ein eisernes Joch habe ich auf den Hals aller dieser Nationen gelegt, damit sie Nebukadnezar, dem König von Babel, dienen. Und sie werden ihm dienen. Und auch die Tiere des Feldes habe ich ihm gegeben. Ja, jetzt, vielen Dank, sehr gut. Genau, der falsche Prophet sagt in dem Fall, es wird dann nur 2 Jahre sein und dann wird das alles wieder rückgängig gemacht werden. Genau, und Gott spricht durch Jeremia und sagt, nein, ich gebe sie euch unter die Hand, Nebukadnezar. Aber letztendlich darum geht es. Ja, ganz genau, sehr gut. Gut aufgepasst. Okay, jetzt möchte ich euch noch 1. Samuel 4, Vers 4 bitten aufzuschlagen. 1. Samuel 4, Vers 4. Da heißt es, da sandte das Volk nach Silo und man brachte von dort die Lade des Bundes des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubimen thront. Wiederum, hier haben wir die Cherubimen, das sind die Engel, und er thront über ihnen, er herrscht über ihnen, Thron steht für Herrschaft, und er thront über den Cherubimen. Psalm 148, Vers 2. Psalm 148, Vers 2. Da heißt, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen. Und in dem Fall, welche Heerscharen? Der Himmelswelt. Und das findet ihr, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen, ist das zu schnell? Ich glaube nicht, das reicht. In Lukas 2, Vers 13, jetzt sind wir bei der Weihnachtsgeschichte angelangt. Und alsbald war bei den Engeln, und dann wisst ihr, gell, bei den Hirten, die Geschichte von den Hirten, dann heißt es Lukas 2, Vers 13. Und plötzlich war bei den Engeln eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden und in den Menschen Wohlgefallen, seines Wohlgefallens. Wer preist, wer spricht, wer betet Gott an? Die himmlischen Heerscharen. Wir halten fest, also wenn es heißt Jahwe, der Herr der Heerscharen, so wissen wir, welche Heerscharen sind damit gemeint, unter anderem das Volk. Wir wissen die Könige, das heißt Nationen mit den Königen. Wir wissen Himmelswelt. Und er regiert über all diese Dinge. Das ist der Begriff Herr der Herrscher. Er ist der Herr über alles. Alle diese Herrscharen sind ihm untertan. Das Gleiche finden, genau, und er ist nicht nur der, der über alles herrscht, er ist auch der, der auch alles erlöst. Wir hatten ja gesagt, Jahwe ist der Schöpfer, Jahwe ist der Erlöser. Schaut mal, wie dieser Name mit der Erlösung in Zusammenhang gebracht wird. Wir gehen wieder in Jesaja. Jesaja ist voll von diesem Begriff. Nur nebenbei, Jesaja ist voll von diesem Begriff. Jesaja 1, Vers 9. Jesaja 1, Vers 9. Hätte der Herr der Herrscharen uns nicht einen ganz kleinen Rest gelassen, so wären wir wie Gomorra, wären wir gleich. Wären wir wie Sodom, wären wir wie Gomorra, wären wir gleich. So, hätte der Herr der Herrscharen uns nicht einen kleinen Rest übrig gelassen, wären wir wie die schlimmsten Städte der damaligen Zeit. So, worin zeigt sich, wer ist er? Er vermag sein Volk zu bewahren, er vermag sein Volk durchzubringen. Dieser gleiche Text ist übrigens, zitiert Paulus in Römer Kapitel 9, Römer Kapitel 9, Vers 29. Ja, ein sehr umstrittener Text im Römerbrief. Römer 9, Vers 29, da heißt es, ich lese ab Vers 28, denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, wird der Herr es auf der Erde ausführen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth, heißt es hier, und das ist Herr der Herrscharen, uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Das ist, was Paulus hier zitiert. Herr der Herrscher vermag, er vermag sein Volk zu retten. Er vermag sein Volk zu erlösen. Jesaja 19, Vers 25. Heute erschlage ich euch mit Bibelstellen. Jesaja 19, Vers 25. Wen rettet er? Wen vermag Gott zu retten? Vers 25. Denn der Herr der Herrscharen segnet es und spricht: Gesegnet sei Ägypten, mein Volk, und Asur, meine Hände Werk, und Israel, mein Erbteil. Wen segnet Gott? Wen rettet Gott? Er rettet Ägypten, er rettet Asur, er rettet Israel. Alle Völker. Er ist der Herr der Herrscharen, der segnet, er ist der Herr der Herrscharen, der rettet. Jesaja 37. 37, Vers 32. Das hatten wir schon, gell? Moment, da habe ich das hier. Nein, das ist nicht die Stelle, die ich... Jesaja 47, nicht 37, 47, Vers 4. Jesaja 47, Vers 4. Ja, genau, Jesaja 47, Vers 4. Da heißt es, unser Erlöser, Herr der Herrscharen ist sein Name, der Heilige Israels. Wir halten fest. Er ist der Herr der Herrscher über Israel, über die Schöpfung, über die Könige. Er ist auch eben der Erlöser, der sein Volk errettet, aber nicht nur sein Volk, sondern auch die Nationen errettet. Er ist der Erlöser. Wir könnten jetzt so weitergehen und einige Bibelstellen aufschlagen, die würden uns zeigen, wie rettet er, wie herrscht er, wie übt er seine Herrschaft aus. Und das möchte ich euch kurz zeigen in Sacharja 4, 6 bis 9. Wenn wir in Sacharja sind, da sind wir schon sehr nah an unserem Prophet Haggai. Sacharja 4, 6 bis 9. Da heißt es, da antwortete er und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscharen. Wer bist du, großer Berg und Zerubabel? Und dann so geht's weiter. Also wie herrscht der Herr der Herrscharen? Nicht durch Macht und nicht durch Herr, sondern durch seinen Geist macht er das. Der Herr der Herrscharen wirkt durch seinen Geist. Das Gleiche in Sacharja 6, Vers 12. Und sage ihm: So spricht der Herr der Herrscharen, sieh, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird mir den Tempel des Herrn bauen. Und jetzt kommen wir langsam zurück zu unserem Buch Haggai. Jetzt kommen wir hier zu Joshua, und wir sind vorhin bei Zerubabel. Und das heißt, der Herr der Herrscharen, er ist der, der über alles regiert. Er ist, der über die Völker regiert, er ist über die Schöpfung regiert, er ist, der über die Himmelswelt regiert, und er wirkt durch seinen Geist und er macht und er vollbringt seinen Willen. Warum mache ich das? Warum diese vielen Bibelstellen? All diese Bibelstellen zeigen uns, über welche Herrscharen, über welche Mächte und Gewalten Gott als Herr regiert. Und das ist wichtig für uns, damit wir diese Perspektive vor Augen haben und Gott fürchten und dementsprechend auch den Schwierigkeiten und den Hindernissen in dem Glaubensleben begegnen, indem wir uns auf ihn berufen und wissen, er regiert. Es sind nicht die Mächte, die regieren. Es sind nicht die Gewalten, die regieren. Es sind nicht die Zufälle oder der Kosmos oder die Götzen oder was auch immer. Es ist Gott, der regiert. Das ist so wichtig. Denn das ist die Haltung Davids gewesen. Ihr kennt bestimmt die Begebenheit, als David dann kam und die Philister da standen und dieser Riese, Herr Goliath. Und alle fürchteten sich. Und was hat David gemacht? Er sagt, lass mich kämpfen. Dieser kleine Pimpf da. Warum? Ich fühle mich heute voll stark. Hab trainiert. Kann Karate. Ja. Nein, 1. Samuel 17, 45. 1. Samuel 17, Vers 45. Und hier erwähne ich es wieder ganz kurz, hier geht es nicht um den Helden David, wie toll er auf einmal da gekämpft hat. Schaut mal, was seine Perspektive ist. 17,45. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kreuzschwert. Was haben wir gelernt? Durch was kämpft Gott? Nicht durch Macht und Herr, sondern Geist, gell? Also hier sagt, du kommst mit Schwert, mit Lanze, mit Kreuzschwert, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscharen, des Herrn Zebaoth. Ich komme mit dem, der über alle regiert. Wer bist du, Goliath? Er mag in seinen Augen gewaltig und groß ausgesehen haben. Er mag stark mit Lanze und Kreuzschwert ausgesehen haben. Und David da in dem Verhältnis ist unterlegen. Wer ist der David? Wer dieser Hans? Alle lachen ihn aus. Er lacht ihn aus. Und dann sagte, weißt du, was meine Waffe ist. Weißt du, wer für mich kämpft? Der Herr der Herrscharen. Auch wenn diese viele Bibelstellen, ich hoffe, jetzt haben euch nicht so arg verwirrt, aber wenn diese Bibelstellen, wenn wir nur annähernd sie verstehen, was die sagen, und annähernd begreifen, glauben, was damit gemeint ist, wer er ist, dieser Jahwe. Und wenn er auf unserer Seite ist, wenn er für uns kämpft, wen sollten wir fürchten? Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Er sagt, ich komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes des Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Er hat es gut vorhersagen können, was passiert. Aber er sagt, heute hat wer? Der Herr dich in meine Hand gegeben. Nicht heute werde ich über dich siegen, weil ich sehr zuversichtlich bin. Werdet stark in der Macht seiner Stärke, sagt Paulus im Hebräerbrief. Es ist der Herr der Herrscharen. Und Gott, du kannst groß sein, wie viel du willst. Wenn Gott dich in meine Hände gibt, dann bist du in meinen Händen. So, David weiß, wer Gott der Herrscharen ist. Und mit diesem Gott kommt er. Und dann heißt es, wir lesen weiter, und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn der Herr ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Der Herr ist unser Kampf. Er ist der, für uns kämpft. Er ist der, für uns siegt. So, wer ist auf unserer Seite? Es ist der Herr der Herrscher. Wen sollten wir fürchten? Wen sollten wir fürchten? Freunde, wenn das so ist, dass der Herr der Herrscher, der allmächtig ist, der über alles regiert. Welche Haltung gebührt dann von unserer Seite? Geht mal mit mir in Jesaja 6. Jesaja 6, Vers 3. Jesaja 6, Vers 3. Jesaja sieht Gott in seiner Herrlichkeit und er sieht seinen Thron. Wofür steht nochmal der Thron? Für Macht und Herrschaft. Er sieht diese ganze Herrlichkeit. Und er sieht Seraphim. Er sieht die Engelswelt. Und dann heißt Vers, ich lese ab Vers 2, Seraphim standen über ihm. Jede von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie das sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Wer anerkennt und begreift, dass er der Herr der Herrscharen ist, welche Haltung gebührt dann? Heilig, heilig, heilig. Das heißt Anbetung. Es mündet in der Anbetung. Wenn ich begreife die Herrlichkeit Gottes in seiner Regierung, in seiner Allmacht, in seiner Herrschaft, dann betet die Schöpfung an. Das findet hier statt. Und das führt zum Nächsten. Schaut mal Kapitel 8 im Jesaja, Kapitel 8, Vers 13. Vers 13. Denn Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen, ehren, anbeten. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchens für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zu der Fahle für die Bewohner Israel. Und der Herr der Herrscharen, er ist zu fürchten, er ist zu heiligen, er ist anzubeten, vor dem sollen sich alle Knie beugen. Er regiert, aber dieser Herr der Herrscharen, was wird er tun? Oder wer ist er? Er wird euch zum Heiligtum. Was ist das Heiligtum? Oder wo ist das Heiligtum? Ist im Tempel. Das ist der Ort der Begegnung mit Gott. Der Herr der Herrscher ist euch zum Heiligtum. Und zum Fels oder zum Stein des Anstoßes. Wer ist das? Das ist ja Jesus. Er ist doch der Stein des Anstoßes. Er ist doch der Ort der Gottesbegegnung. Er ist doch das wahre Heiligtum. Er ist der Herr der Herrscharen. Freunde, das ganze Alte Testament beschreibt in so einer Fülle. Und wie gesagt, ich wollte euch einfach diese Fülle spüren. Deswegen so viele Bibelstellen. Es ist weit mehr. Beschreibt diesen Herr der Herrscharen. Und dann heißt es, wer ist er? Es ist ja Jesus. Und darum sagt er, mir ist gegeben alle Macht. Wo? Im Himmel und auf Erde. Über alle Herrscharen im Himmel und über alle Herrscharen auf der Erde. Er ist der Herr der Herrscharen. Er ist der König aller Könige. Es ist Jesus. Der Herr der Herrscharen. Jahwe ist sein Name im Alten Testament, ist im Neuen Testament Jesus, es ist der Sohn, küsst seine Füße, betet ihn an, erhebt ihn, er ist es würdig. Und das geschieht, Freunde, das geschieht im Himmel. Und diese Stelle haben wir schon in verschiedenen Kontexten euch vorgelesen, deswegen nur erinnern. In Offenbarung, Kapitel 4 bis 5, was passiert da? Da heißt auch heilig, 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 Gott der Allmächtige. Und in Kapitel 4 wird er angebetet, Gott als der Schöpfer. Er ist der Herr über die ganze Schöpfung. Und im Kapitel 5 wird er angebetet als Gott der Erlöser, das Lamm. Wer ist Gott der Schöpfer und Gott der Erlöser? Es ist Jahwe. Es ist der Herr der Herrscharen. Versteht ihr, es geht immer um Gleichnis, es geht um diesen Gott. Und der wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und uns so herrlich vor Augen gestellt. Jetzt die letzte Stelle und dann beende ich die Bibelstunde für heute. Geht mit mir in den letzten Propheten des Alten Testaments, Maleachi. Maleachi, Kapitel 2. Ich möchte einen Text lesen. Und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot. Kapitel 2, Abvers 1, ja? Dieses Gebot. Wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, dann sende ich Fluch unter euch und verfluche eure Segensgaben. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Siehe, ich bedrohe euch die Saat und streue Mist auf euer Gesicht, den Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hinaustragen. So werdet ihr erkennen, dass ich dieses Gebot zu euch gesandt habe, damit in meinem Bund mit Levi gültig bleibe, spricht der Herr der Heerscharen. In meinem Bund mit ihm war das Leben und der Friede, und ich gab es ihm. Er war Furcht und er fürchtete mich und er schauerte. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Frieden und Geradheit lebt er mit mir und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund. Denn er ist der Bote des Herrn der Heerscharen. Ihr aber, ihr seid abgewichen von dem Weg. Ihr habt viele durch falsche Weisung zu Fall gebracht. Habt den Bund Levis gebrochen, spricht der Herr der Heerscharen. So habe denn auch ich euch verächtlich und niedrig gemacht für das ganze Volk, weil ihr meine Wege nicht beachtet und die Person anseht, wenn ihr Weisung gebt. Gott sagt, wenn man den Herr der Heerscharen nicht fürchtet, wenn man den Herr der Heerscharen nicht anbetet, nicht ihm Ehre gibt und ihm nicht folgt, was er sagt, dann gibt es Konsequenzen. Dann gibt es Konsequenzen. Denn er ist der, der Segen und Fluch gibt. Er ist der, der den Ertrag gibt und den Ertrag der Hände wieder wegnimmt. Er ist der Herr der Heerscharen. Warum das Ganze? Um Haggai zu verstehen, oder Haggai beginnt und sagt, so spricht der Herr der Heerscharen. Warum tut ihr nicht meinen Willen? Schaut doch euer Leben an. Wisst ihr, warum es so ist, wie es ist? Haggai sagt, oder Gott sagt doch, weil ihr mich nicht fürchtet. Ihr habt mehr Angst vor den Leuten. Ihr habt mehr Angst vor den Umständen. Es geht mehr um euch als um mich. Es geht mehr um euer Häuser als um mein Haus. So spricht der Herr der Herrscher. Bevor es jetzt losgeht, erinnert Haggai sie, wer gerade zu ihnen spricht. Es ist der Herr der Herrscher. Ich möchte beten. Wir wollen dich fürchten, wie es dir gebührt, als derjenigen, der auf dem Thron sitzt, der regiert über sein Volk. Und niemand kann seinem Volk schaden. Niemand kann über sein Volk herrschen. Niemand kann über dein Volk gefangen halten, denn es ist dein Volk. Du führst es mit starker Hand aus des Feindes Macht heraus. Du befreist es, du rettest es, weil du der Herrscher bist. Du bist der Herr über die ganze Schöpfung und die Schöpfung wird durch dich erhalten. Und wir leben in ihr und aus ihr, weil du regierst, weil du der Herr der Herrscherin bist. Herr, und wir fürchten dich und nicht Menschen. Nicht Könige dieser Erde regieren, nicht Könige dieser Erde fürchten wir. Du bist der Herr der Herrscherin und vor dir beugen wir unsere Knie. Du regierst über alles. Dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dich wollen wir und dich allein wollen wir anbeten. Und bitten, Herr, dass du uns diese Perspektive, eben wenn Goliaths vor uns stehen, wenn Schwierigkeiten stehen, Herr, richte unser Angesicht auf dich. Erinnere uns, wer du bist, damit wir stark werden in der Macht deiner Stärke. Ich bitte dich darum.